Liebe Geschwister, wir setzen heute unsere Predigtserie mit dem Titel Mutig genug als Familie Gott zu fürchten fort. Und natürlich blicken wir dabei auf das Wort Gottes, besonders auf die dafür relevante Passage aus Epheser Kapitel 6. Und nach Betrachtung der Ehefrau und des Ehemannes, und ich weiß, einige hätten noch ein bisschen länger oder mehr von dem Ehemann gehört, aber da sind wir auch noch nicht ganz mit fertig, das kommt auch noch zur Geltung, die Verantwortung der Väter. Nun, der Text wendet sich in Epheser 6 mit seinen Geboten zunächst an die Kinder. Aber glaubt nicht, dass die Eltern dabei aus dem Fokus geraten. Das tun sie nicht. Sie sind sogar erforderlich, selbst wenn die Befehle der Verse 1 und 2 dort in Kapitel 6 zunächst einmal direkt an die Kinder ergehen. Ich lese den Predigttext aus der Schlachter 2000 vor. Epheser 6, die Verse 1 bis 3. Ihr Kinder, hört besonders gut zu. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Soweit dieser Text. Lass mich noch zu Beginn der Predigt beten. Anbetung sei dir, geliebter Herr, du bist der Schöpfer, wir haben es gerade gehört, du hast die Familie geschaffen, du bist derjenige, der alles wunderbar gemacht hat und auch uns Anweisungen dafür gegeben hat, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir miteinander leben können und auch im Segen stehen können, wie es dir wohlgefällig ist. Herr, wir wollen so leben, dass du dich freust. Herr, es geht nicht darum, dass in erster Linie uns alles gelingt, sondern dass du geehrt wirst. Und darum bitten wir, dass es deutlich wird, auch in dieser Predigt, dass es um dich geht. Es geht um deine Ehre. Bei all den Geboten, die du gibst, bist du immer derjenige, der im Vordergrund steht. Anbetung sei dir, in Jesu Namen. Amen. Nun, der Titel meiner Predigt lautet Gebote für Kinder, die Eltern in die Pflicht nehmen. Und heute hören wir nur auf den ersten Teil. Ich habe mich dazu entschieden, ein paar Teile daraus zu machen. Nun, die Welt ist für Kinder nicht ein sehr angenehmer Ort. Es ist ein schwieriger Ort. Es ist schwierig zu Hause und ist auch mitunter sehr schwierig in der Gesellschaft. Wir leben auch in einer sehr schwierigen Zeit, bei der Menschen auf der einen Seite extrem selbstbezogen sind, aber auf der anderen Seite wollen sie eine romantische Welt erleben. Und diese beiden Dinge widersprechen einander, die passen nicht zusammen. Und deshalb, weil das nicht zusammenpasst, bekriegen sich sogar Familien, sodass es Trennung von Familien und sogar neue Definitionen von Familie und Geschlechter gibt. Der Mensch verstrickt sich immer mehr in Widersprüchlichkeiten. Er will eine von Gott losgelöste Pädagogik und er beschäftigt sogar eine Menge von Psychologen und Erziehern und doch gerät ihm irgendwie alles aus der Hand. Er redet von der Bedeutung des Friedens in der Welt und dennoch beobachten wir eine besondere Ausweitung von Kriegen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, einfach nur da nachzuschauen, was es für Kriege gibt auf der Welt. Ich meine, wir wissen alle um den Krieg in der Ukraine. Der steht immer im Vordergrund. Aber ich habe mal nachgeschaut nach dem Konfliktbarometer aus dem Jahre 2022, das das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung zusammengestellt hat, heißt es, Zitat, Das globale politische Konfliktpanorama im Jahr 2022 war durch einen Anstieg der Zahl der hochgewaltsamen Konflikte gekennzeichnet. Sowohl die Kriege, Zahl der Kriege, als auch die der begrenzten Kriege stiegen von 20 auf 21. Im Gegensatz zum letzten Jahr war ein Krieg in Europa, ihr wisst, Russland und Ukraine, das redet jetzt vom Jahr 2022, und ein weiterer Krieg in Amerika, Haiti, und zwar Rivalität zwischen Banden beobachtet. Die Zahl der gewaltsamen Krisen stieg von 164 auf 174, von denen rund 30% oder insgesamt 53 dieser Kriege in Asien und Ozeanien beobachtet wurden. Gewaltsame innerstaatliche Konflikte waren mit 136 oder rund 30% aller beobachteten Konflikte weiterhin die häufigste Konfliktart. Zitat Ende. Nun, über diese globalen Konflikte hinaus sind da die heimischen Familienkonflikte, die wirklich sehr stark, besonders in der letzten Zeit angestiegen sind. Vielleicht auch bedingt durch diese Zeit der Corona-Krise. Und diese Zeiten der Familienkonflikte gehen an Kindern niemals spurlos vorbei. Und wenn wir nur gründlich darüber nachdenken, was das alles Kindern antut, und wenn wir auch die Ereignisse in der Welt uns anschauen, dann können wir nur sehen, dass alles wohin geht? Auf die Zeit der Regierung des Antichristen. Lieben, darauf gehen wir zu. Und die Frage, die sich der Menschheit stellt, ist, wie können Familien ihren Kindern und deren Kindern und der nächsten Generation Geborgenheit geben? Es gibt nur eine Antwort. Und ihr und wir, die wir Gott kennen, haben diese Antwort. Sie lautet, indem die Welt zu den Maßstäben des Wortes Gottes zurückkehrt. Aber genau da ist das Problem. Und das ist das Problem, was es so furchterregend macht. Obwohl unsere Gesellschaft erkennt, auf welchem Weg sie ist, auch die Welt erkennt wirklich, ihr müsst nur mal, die Tageszeitung wollte ich schon fast sagen, auf dem Internet die Nachrichten anschauen oder wo auch immer, es wird ständig davon geredet, wie schwierig die Kinder sind und welche Probleme die Gesellschaft mit den Kindern hat. Und obwohl sie das erkennen, dass ihnen irgendeine Hoffnung oder Sicherheit geboten werden muss, sind sie nicht bereit, auf die Lösung zu hören. Sie lehnen die Bibel bewusst, sie lesen sie vehement und lautstark ab. Warum ist es so? Sie hassen einfach den Gedanken, dass der moralische Maßstab der Schrift sich auf ihre Lebensweise auswirken wird. Sie hassen diesen Gedanken. Sie sind nicht bereit, sich von den Maßstäben Gottes für ihr eigenes Verhalten unterzuordnen. Und deshalb werfen diese Menschen die einzig vorhandene Hoffnung für sich und ihre Kinder einfach weg. Und ihr Lieben, das ist das größte Dilemma. Und die Schrift ist sehr deutlich in Bezug auf das, was die Bibel durch die Offenbarung von Gottes Willen über die Familie zu sagen hat. Wir waren in der Schriftlesung schon im 5. Buch Mose, aber wenn ihr 5. Buch Mose aufschlagt und dort in Kapitel 6, dort kennen wir diese Texte sehr gut, ab Vers 4 das große Schema, aber da heißt es das höhere Israel ist da abgedruckt für uns und für das Volk Israel, und da heißt es in den Versen 5. Mose 6, die Verse 6 und 7, da sagt Jahwe, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Unsere Aufgabe ist sehr einfach. Lehrt eure Kinder das Wort Gottes. Schärft ihnen das Wort Gottes ein. Und erweist sie in der Schrift. Hat jemand das nicht verstanden? Ich wiederhole es gerne noch einmal. Aber das ist wahrscheinlich sehr, sehr deutlich. Und erweist sie im Wort Gottes. Schärft ihnen diese Worte ein. Und ihr Lieben, das ist unser Teil, was dort steht. Gottes Teil wird, wenn ihr ein Kapitel vorher schaut, in 5. Mose Kapitel 5 und Vers 29 deutlich. Und da heißt es: Oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hatten. Die Israeliten hatten nämlich reagiert und haben gesagt, ja, alles, was Gott sagt, das wollen wir tun. Und er sagt dort, oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und all meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut geht, gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Ihr Lieben, die ernüchternde Wahrheit ist, wir können unseren Kindern kein solches gottesfürchtiges Herz geben. Das können wir nicht. Aber Gott kann das und er sehnt sich sogar nach, das zu tun. Gott muss unsere Kinder wirksam zu sich rufen. Gott muss ihnen das innere Verlangen nach seinen Geboten und nach seinem Wort geben. Wir hingegen müssen unsere Kinder unterweisen, sie vorbereitend und begleitend im Wort zu Gottes wirken. Und die Unterweisung in Gottes Wort ist ein Teil des Prozesses, durch den die Kinder zu Gott berufen werden. Und da, wo sie zu ihm gerufen wurden, das heißt gerettet wurden, wird diese Unterweisung zu ihrer Lebensweise. Gott ruft also Familien dazu auf, sein Wort zu lehren, ihren Kindern sein Wort zu präsentieren. Und liebe Eltern, das müssen wir tun. Du sagst, oh, ich bin verkaufen und verraten worden. Da steht doch, die Kinder sollen gehorsam sein und jetzt predigst du zu uns. Ja, das ist wahr, liebe Kinder. Ich sage es euch, das sind Worte für euch. Ihr sollt euren Eltern gehorsam sein. Denn die Eltern haben den Auftrag bekommen, euch dazu zu erziehen, dass ihr gehorsam seid und mehr noch, dass ihr sie ehrt. Das hat Gott gesagt. Deshalb heißt es hier in dem Herrn, wenn ihr euren Eltern gehorcht, gehorcht ihr Gott. Wenn ihr eure Eltern, eure eigenen Eltern ehrt, dann ehrt ihr den Schöpfer. Dann wird er geehrt und freut sich. Gott ruft also Familien auf. Liebe Eltern, wir müssen unsere Kinder dazu erziehen, denn wirklich, das ist die einzige Alternative, der einzige Weg. Es gibt keine Alternative. Der einzige Weg, wenn ihr eure Kinder so erziehen wollt, wie Gott es will, dann tut es genauso. Wenn ihr Segen haben wollt und sie Segen haben wollen durch Gehorsam, dann tut das bitte so, wie Gott es hier an dieser Stelle sagt. Im Alten Testament lesen wir eine interessante Begegnung in Josua 24 und Vers 15. Sehr bekannte Verse, wie Josua die richtige Entscheidung traf. Dort heißt es, Josua 24 und Vers 15, wenn es euch aber nicht gefällt, Jahwe zu dienen. Und ihr wisst, was mit dem Volk Israel geschehen war. Sie waren in Götzendienst verfallen und sie waren weggedriftet und fortgegangen von dem Herrn. Und er ruft sie auf. Und er sagt, wenn es euch aber nicht gefällt, Jahwe zu dienen, so erwählt euch heute, wen ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben oder den Göttern, in deren Land ihr wohnt. Und jetzt sagt er, ich aber und mein Haus, wir wollen Jahwe dienen. Und ihr Lieben, das ist genau die Entscheidung, die ihr als Eltern treffen müsst. Wem wollt ihr dienen? Wollt ihr den Göttern dienen, um euch herum dienen? Wollt ihr euren Lüsten, euren Begierden und der Bequemlichkeit dienen? Oder wollt ihr dem lebendigen Gott dienen? Oh, wir sind ganz schnell dabei. Natürlich, die Antwort ist einfach. Habt ihr diese Entscheidung getroffen? Oder wollt ihr euch von diesem Gott abwenden, der euch das Leben geschenkt hat? Jahwe Gott zu dienen, hört bitte genau zu, bedeutet, dass er Priorität in eurem Leben und eurer Familie hat. Und dass ihr Eltern, eure Kinder in seinen Wahrheiten und Grundsätzen unterweist. Und Josua, er traf die richtige Entscheidung. Er tat es für seine Familie, denn er sagte, ich habe mein Haus. Damit meinte er seine ganze Familie, wir wollen Jahwe dienen. Und ihr Lieben, das ist jede Entscheidung, die eine Familie treffen muss und die jede Familie trifft. Wenn du dich nicht für Jahwe entschieden hast und diese Entscheidung ganz klar gesagt hast, das werde ich tun mit meinem Haushalt, dann hast du dich für die andere Sache entschieden. Dann machst du in deinem Leben so weiter, wie du es bisher getan hast, nämlich deinen eigenen Lüsten zu frönen. Ihr Lieben, das ist der Knackpunkt, mit dem jede Familie sich wirklich auseinandersetzen muss. Politisch gesehen gibt es keine Hoffnung. Die Politik hat keine Hoffnung für die Familie. Politik kann die Gerechtigkeit und die Rechtschaffenheit im Hause nicht wiederherstellen. Es geht nicht. Im Gegenteil, sie arbeitet daran, beides zu zerstören. Ihr Lieben, die Familie ist eine geistliche Angelegenheit. Und da ist durch Politik nichts möglich, da ist nichts durch Bildung möglich. Pädagogen bemühen sich sehr, etwas zu erreichen, aber diese Dynamik eines veränderten, revolutionierten Herzens durch die Botschaft des Herrn Jesus Christus, die wir angenommen haben, die kennt die Pädagogik nicht. Es ist ihnen nicht möglich. Und ihr Lieben, Pädagogen sind wohl sehr bestrebt, danach Kindern irgendwie in ein bestimmtes Niveau von Moral zu vermitteln. Aber dabei sind sie sich leider nicht einig, welches Niveau das ist und wie das aussieht. Da streiten sie ständig darüber, was sollen wir ihnen beibringen. Es gibt natürlich auch eine Bestrebung von der Politik, das wollen wir nicht abstreiten. Sie versuchen das auf irgendeiner Ebene zu tun. Die Menschen versuchen es politisch, sie versuchen das pädagogisch, aber in beiden Fällen versagen sie kläglich. Und der einzige Weg, um die Familie wieder dahin zu bringen, wo sie sein muss, besteht darin, dieselbe Entscheidung zu treffen, wie einst Josua es tat. Väter, spreche euch besonders an. Macht es dem Josua gleich. Ahmt ihm darin nach. Geht eurer Familie voraus. Trefft für eure Familien die richtige Entscheidung, gemäß dem, was Gott sagt. Nicht nach dem, was ihr denkt oder fühlt oder meint, aus irgendeiner subjektiven Erfahrung mitgenommen zu haben und sagen, das ist gut und das ist richtig. Fragt das Wort Gottes. Das ist das Beste. In allen Dingen und zuallererst müssen wir immer Jahwe Gott dienen und ihn befragen. Und das bedeutet, seinem Wort in jedem Aspekt eures Lebens gehorsam zu sein. Ihr müsst der Familie im Gehorsam vorausgehen. Und ohne dem geht es nicht. Und hier ist eine ernste Mahnung an euch. Wenn ihr nicht einmal gehorsam seid, um euch belehren zu lassen, nicht einmal die Gemeindeveranstaltung besucht, ihr Lieben, dann bitte erwartet nicht, dass eure Kinder euch gehorsam sein werden. Schiebt nicht die Verantwortung auf eine Gemeinde oder denkt nicht, andere Kinder oder Jugendliche könnten eure Kinder durch Einflussnahme retten. Das können sie nicht. Das kann das Evangelium von Jesus Christus allein. Und wenn ihr gemäß der Schrift nicht einmal euren Leitern gehorcht, wie wollt ihr euren Kindern Gehorsam beibringen? Das geht nicht. Das widerspricht sich. Erklärt mir, wie das möglich sein soll. Und wenn das so bei euch ist, dann ist euer Leben nichts anderes als eine fromme Heuchelei. Aber als gehorsame Eltern habt ihr es einfach. Es ist einfach. Denn ihr habt entschieden, was eure Familie angeht, Gottes Weg zu nehmen, statt den Weg dieser Welt. Es ist einfach zu verstehen, was ihr tun müsst. Das ist nicht kompliziert. Dafür brauchen wir keinen akademischen Grad. Dafür seid ihr einfach nur Eltern. Und das ist der Ausgangspunkt. Ihr müsst als erstes die Verpflichtung selbst eingehen und dann damit beginnen, diese in und mit eurer ganzen Familie umzusetzen. Und der Herr hat in der Schrift das Modell für die Familie beschrieben. Und wir sehen, wie es sich entfaltet, aber ihr braucht Mut dazu. Deshalb haben wir diese Serie so bezeichnet, Mut zu haben, als Familie Gott zu fürchten. Oh, das ist nicht einfach, in dieser Welt das zu tun, was Gott sagt. Gottes Weg ist direkt vor unseren Augen, er ist ganz klar, aber an irgendeinem Punkt müsst ihr euch entscheiden, ob ihr diesem Muster der Schrift folgen wollt oder ob ihr es nicht tun wollt. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt nicht, ich könnte noch diesen Weg. Das gibt es nicht. Zeigt mir diesen Weg, diesen Mittelweg, den es nicht gibt. Es wird schwierig werden. Aber bitte gehört einmal genau hin. Selbst wenn ihr euch verpflichtet, diesem Muster Gottes zu folgen, gibt es keine Erfolgsgarantie, wenn ihr nicht tut, wozu ihr euch verpflichtet habt. Ihr müsst gehorchen, so wie die Kinder hier aufgefordert werden zu gehorchen, so müsst ihr als Eltern gehorchen. Seid selbst gehorsam. Und ihr alle habt es bei der Mitgliederaufnahme in diese Gemeinde Gott und gegenüber der Gemeinde versprochen, so zu leben. Jetzt ist der Erfolg davon abhängig, ob ihr tut, was ihr gesagt habt, was ihr Gott gesagt habt. Tut, was Gott sagt. Seid nicht nur Hörer des Wortes. Nun, eine kleine Bemerkung. Bitte nehmt dabei zur Kenntnis, dass Erfolg nicht das Ergebnis ist. Erfolg ist nicht das Ergebnis. Wir haben am Mittwoch über Evangelisation gesprochen. Wir haben zunächst einmal gesagt, was ist denn erfolgreiche Evangelisation? Wenn viele zum Glauben kommen, ist das erfolgreiche Evangelisation? Daniel hat gesagt, nein, das ist nicht erfolgreich. Erfolg ist sowieso das Wort, das mögen wir nicht so gerne. Aber lassen wir das Wort Erfolg ruhig mal da stehen. Erfolgreiche Evangelisation ist, wenn du tust, was Gott sagt, egal was das Ergebnis ist. Und so ist es auch bei der Erziehung. Eine erfolgreiche Erziehung zu tun, was Gott ist, wenn du tust, was Gott sagt, nicht was dabei rauskommt. Das ist Gottes Sache. Gott kümmert sich darum. Und wir sind in unserem Text zu der Verantwortung der Kinder angekommen und zu dem, was ihnen eingeschärft werden muss. Und ihr müsst die Verantwortung übernehmen. Und in den Versen, die wir gelesen haben, heißt es, dass Kinder ihren Eltern gehorchen sollen. Das ist Vers 1. Und Vers 2 sollen sie ihre Eltern ehren. Gehorsam und Ehre oder Gehorsam und Respekt. Das sind tatsächlich die Verantwortung der Kinder. Und wir sind alle Kinder. Wir haben vielleicht nicht mehr alle Eltern, aber wir sind alle Kinder. Das trifft auf alle Kinder zu. Wir sollen alle unsere Eltern ehren. Wir sollen alle unseren Eltern gehorchen. Solange wir unter ihrem Dach und ihrem Zuhause sind, sind sie die Autorität für uns unter Gottes Auftrag. Und ihr lieben Kinder sind doch eine wunderbare Gabe Gottes. Sie sind ein Geschenk Gottes. Leider muss man das ein bisschen so betonen in unserer Gesellschaft, weil viele Leute sagen, oh, meine Kinder sind so eine Pest. Ja, die sind die kann ich die nicht irgendwie loswerden? Und die suchen einfach irgendwelche Babysitter schon so früh, wie es irgendwie möglich kann, damit sie in ihrem eigenen Spaß und Egoismus weiter fortfahren können. Und dann kommt die Zeit, wo es einen Kindergarten gibt oder eine, ich weiß gar nicht, wie die Dinge alle heißen, aber irgend so ein Vorschulkindergarten und ihr kennt euch da viel besser aus. Und er sagt, oh gut, gute Sache, dann kann ich meine Kinder loswerden, habe ich meine Ruhe. Ja, das, oh, nein, und wir machen das natürlich nicht so einfach so blunt, also wie sagt man, so schroff. Wir verpacken das. Wir wollen, dass unsere Kinder Sozialisation lernen. Deshalb bringen wir unsere Kinder schon in eine frühzeitliche Erziehung. Wir verpacken das auf irgendeine Art und Weise, damit es gut aussieht. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist der Verantwortung zu entrennen, zu entweichen. Es ist eure Aufgabe. Fangt nicht an, eure Kinder so früh wegzugeben. Die sind früh genug weg. Nun, Kinder sind eine wunderbare Gabe, das sagt Psalm 127 und 128. Und der Heilige Geist sagt er auch durch Paulus in 1. Timotheus Kapitel 5, sagt er dort in Vers 14, dass jüngere Witwen wieder heiraten sollten und was? Kinder gebären und dann den Haushalt führen. Kinder sind ein Segen, sie sind ein Erbe von Gott. Sie sind ein Beweis seiner Liebe, sie sind Beweis seiner Güte, sie sind von Gott gegeben. Ihr Lieben, und obwohl sie zu ihm gehören, wurden sie uns gegeben. Wisst ihr, ihr habt Gottes kostbares Eigentum zu verwalten. Ich glaube, das gibt eine ganz andere Perspektive für das, was ihr mit euren Kindern macht. Ihr behandelt Gottes Eigentum. Das sind nicht eure Kinder. Ihr entscheidet nicht einfach, ich mache mit meinen Kindern, was ich will. Das sind Gottes Kinder. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr genau tut, was Gott sagt. Er gibt auch den gleichzeitigen Auftrag dafür, was wir tun sollen. Und sie werden uns gegeben, um unser Leben zu füllen, damit wir sie zur Gottesfurcht erziehen. Damit auch sie Zeugen des wahren Gottes und des Evangeliums seines Sohnes und unseres Herrn Jesus Christus werden. Was für eine einzigartige und wunderbare Gelegenheit, Jünger zu machen. Wenn wir Gottes besondere Gaben zur Reife und Gottesfurcht und zur Tugendhaftigkeit und zur Nützlichkeit, zur Effektivität für das Reich Gottes erziehen dürfen. Ihr Lieben, wenn wir das dürfen, dann müssen wir zwei Dinge lehren. Wir müssen sie lehren, ihren Eltern zu gehorchen, und wir müssen sie lehren, ihre Eltern zu ehren. Ich meine, was meinst du, Prediger? Wo ist der Rest? Es gibt nicht mehr. Das ist so einfach, wenn ihr die Bibel untersucht und ihr sucht nach der großen Pädagogik der Erziehung. Die Erziehung ist einfach. Sie ist sehr umfänglich, ihr Lieben. Und jeder, der Kinder hat, der weiß, wovon ich spreche. Das hört sich sehr einfach an, aber ist ein sehr umfangreiches Unternehmen. Und ihr Lieben, ob ihr Kinder das wirklich tun, das hängt größtenteils, ob sie gehorsam sind, ob sie euch ehren, hängt größtenteils davon ab, ob ihr eurer Verpflichtung, ob wir unserer Verpflichtung gegenüber dem Wort nachgehen. Das stimmt. Und das wird untermauert. Schlagt mal eure Bibeln auf in Sprüche Kapitel 22 und Vers 6. Ein wunderbarer Vers, eine generelle Wahrheit, man sagt ein Truismus, es ist eigentlich eine generelle Wahrheit, die eintritt, wenn man sie lehrt. Da heißt es in Sprüche 22 und Vers 6, und die fasst diesen Auftrag in sehr einfacher Weise nochmal zusammen. Und du denkst, wie sollen die beiden Gebote nochmal zusammengefasst werden? Ja, hört mal, wie das dort geschieht. Da heißt es: Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Nun, das ist eine ganz allgemeine Aussage. Sie bestätigt uns, dass die Erziehung eines Kindes im Erwachsenenalter zum Vorschein kommen wird. Und das ist alles, was es bedeutet. Da ist keine Verheißung, das ist keine feste Zusicherung. Es liegt einfach auf der Hand, es ist offensichtlich, dass die Art und Weise, wie man ein Kind erzieht, sich darauf auswirken wird, was für ein Mensch dieses Kind im Erwachsenenalter wird. Und das ist die allgemeine Wahrheit, die sich hinter diesem Vers verbirgt. Und wenn ihr sie dann in den Dingen Gottes unterweist, wird das durch einen Einfluss darauf haben, was sie werden und wie sie werden. Wenn ihr sie damit prägt, dann wird es einen Einfluss haben. Wenn wir Gottes Plan befolgen, werden wir sehen, wie dieser Plan Früchte trägt. Und das ist einfach nur ganz normaler, gesunder Menschenverstand. Wie andere Wahrheiten auch in den Sprüchen. Da heißt es, die fleißige Hand macht reich, die lässige aber arm. Ne? Das ist eine generelle Wahrheit. Wenn du fleißig bist, dann kriegst du Geld. Dann wirst du Wohlstand erreichen. Das ist eine generelle Wahrheit. Gibt es Ausnahmen? Es gibt Ausnahmen. Und wenn du faul bist, dann wirst du arm. Gibt es da Ausnahmen? Ja, es gibt Faule, die was erben, die so viel haben, weil sie geerbt haben. Aber es ist eine generelle Wahrheit. Und hier ist es eine generelle Wahrheit. So wie du einen Knaben erziehst, so wird er nicht lassen, wenn er alt wird. Dennoch ist es nicht ganz einfach, Kinder zu lehren, ihren Eltern zu gehorchen und sie zu ehren. Wir haben diese Schwierigkeiten alle und wir auch selbst mit unseren Kindern erlebt. Und ich möchte euch sagen, warum das so schwierig ist. Erstens, weil es einen inneren Fluch gibt. Es gibt den Fluch, den sie in sich tragen. Kinder sind genauso wie alle anderen auch von dem Fluch Gottes getroffen aufgrund des Sündenfalls. Die Kinder haben ein sündiges Wesen. Sie sind kleine, egoistische, selbstsüchtige, rebellische Wesen. Und zwar von dem Moment an, wo sie geboren werden. Hört gut zu. Ja, die zukünftigen Eltern da in der Ecke, hört gut zu. Das sind einfach rebellische Wesen von Anfang an. Ohne Zweifel, sie sind sehr süß. Jeder möchte ein Baby knuddeln. Aber sie sind vollends verkommen. Und das schon seit ihrer Geburt. Sie schreien und nehmen nicht an dem Schmerzen irgendeines Menschen teil. Sie fragen dann nicht, Mama, hast du Schmerzen gehabt bei der Geburt? Das interessiert sie nicht. Sie schreien nur wegen ihrer eigenen Schmerzen. Sie haben kein Mitleid, sie zeigen kein Interesse an dem, was in der Familie vor sich geht. Sie schenken den Gesprächen keine Aufmerksamkeit. Besonders ganz kleine Kinder. Die quaken einfach los. Und die sind einfach mittendrin. Und wer hat dich denn gefragt? Keiner. Sie fragen nicht. Und sie bemühen sich nicht, bei irgendetwas behilflich zu sein. Habt ihr schon mal gemerkt? So ein kleines Kind, das gerade anzulaufen hat, Mama, kann ich heute den Abwasch übernehmen? Das kommt nicht vor. Sie sind lediglich um sich selbst besorgt. Das ist ihr sündiges Wesen. Und ich sage, das können sie ja auch nicht anders. Sie sind ja auch so klein. Ja, wenn sie größer werden, sind sie große sündige Wesen. Und einige von uns, ja, da denkt man auch, du bist immer noch da stehen geblieben. Du bist wie ein kleines Kind. Du denkst nur an dich selbst. Sie denken an niemand. Außer ihnen existiert niemand und wenn sie ein wenig über das Kleinkindstadium hinauswachsen, sind sie ganz groß, was den Ungehorsam angeht. Ich meine, fragt euch mal als Eltern, habt ihr ihnen beigebracht, dass du das Ja-Sagen beigebracht? Ja, ja, das ist gut, was du machst, mein Süßer. Ja, 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 mach weiter so. Wir kennen hauptsächlich ein Wort. Was ist das erste Wort, was sie lernen? Nein! Und du sagst, ich will dir aber Schokolade geben. Nein! Die sagen grundsätzlich nein, das haben sie gelernt. Sie rebellieren grundsätzlich, das braucht ihnen keiner beibringen. Niemand musste seinem Kind je beibringen, ungehorsam zu sein. Niemand hat je ein Kind gehabt, zu dem er irgendwann hingegangen ist und hat gesagt, weißt du was, ich will dir mal zeigen, was ungehorsam ist, damit du weißt, wenn die anderen ungehorsam sind, damit du das auch weißt und nicht so isoliert dastehst. Das gibt es nicht. Das braucht keiner lernen. Das ist das Einzige, was wir nicht lernen müssen. Ungehorsam. Das ist völlig unnötig, das zu erklären. Man muss ihnen beibringen, gehorsam zu sein. Ungehorsam beherrschen sie von alleine. Und sie sind absolut egoistisch, vollkommen mit sich selbst beschäftigt. Und je älter sie werden, desto größere Sünder werden sie. Auch von der Körpergröße. Und sie wollen ihre eigenen Willen durchsetzen, wann immer sie etwas haben wollen. Und sie wollen auf nichts warten. Ich meine, da tun wir uns als Christen schon manchmal schwer, oder? Wir warten auf eine Antwort. Oh, Herr, gib's mir doch jetzt. Aber Kinder, die den Herrn nicht kennen, die sind überhaupt nicht geduldig. Die haben keine Geduld. Die haben keine Geduld mit dir. Und ihr lieben Eltern, ich will euch etwas sagen. Ihr könnt auch diese Geduld bei den Kindern nicht kaufen. Ihr könnt ihnen nicht Geschenke machen und hoffen, ab morgen werden sie geduldig sein, weil ich habe ihnen etwas Gutes getan. Nein, das ist nicht so. Der erste Eindruck ihrer eigenen Verderbtheit könnte man einfach mit sich selbst beschäftigt sein definieren. Also müssen sie gehorsam lernen. Und zwar anhand einiger sehr schwerer Lektionen. Und gegen diese rebellieren sie in einem unterschiedlichen Ausmaß. Manche Kinder, ja, die reagieren sehr schnell und häufiger und zügiger. Aber anderen muss man die Lektion immer wieder und nochmal wiederholen. Das ist auch mit einmal nicht getan. Je nach Persönlichkeit, das Trainingsprogramm sieht für alle gleich aus, aber einige brauchen mehr als andere. Lasst euch dadurch nicht entmutigen. Und König David sagte, und ihr kennt diese Verse aus Psalm 51 und Vers 7, da sagte er schon, siehe, ich bin in Schuld geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Und viele Leute denken, oh, ist ja ein uneheliches Kind. Nein, das ist damit nicht gemeint. Er hat einfach nur damit gemeint, dass er selbst beim Zeitpunkt seiner Empfängnis schon ein Sünder war. Das hat er erkannt. Und ihr tragt diesen Fluch also in euch und eure Kinder in sich. Und das wird in diesem schon sehr frühkindlichen Verhalten ganz offensichtlich. Und ihr wisst genau, welche schreckliche Verderbtheit sich in einem undisziplinierten Kind zeigt. Das kennen wir. Und das ist nicht das Ende der Welt, weil wir müssen einfach dranbleiben. Und zweitens, also das sind die inneren Faktoren des Kindes. Also das macht es so schwierig. Das wäre ja ganz einfach, wenn wir sagen könnten, so jetzt sei mal gehorsam. Und das Kind sagt, oh ja, natürlich Mama, du hast mir gestern was Gutes getan. Du hast mich da auf die Welt gebracht. Du hast dir so viel Mühe gegeben, als ich krank war. Ich lag so krank im Bett und du hast mich versorgt. Ich werde dir jetzt immer gehorsam sein. Oh, gib mal diese Bestellung irgendwo auf, aber nicht bei deinen Kindern. Nein, keine Ahnung. Das wird nicht passieren. Also, das erste Problem ist innerlich. Und das zweite kommt hinzu, dass es trotz der sündhaften Veranlagung auch noch äußere Faktoren gibt, die auf diese innere Veranlagung des Kindes anspringen oder beziehungsweise die darauf abzielen, die genau wissen, das Kind ist sündig und deshalb kommt auch Druck von außen. Sie werden anderen verdorbenen Kindern ausgesetzt, deren Sprache und Verhalten zu einem schrecklichen Vorbild für eure kleinen Kinder werden. Und ihr müsst dann zu ihren Beschützern werden. Auf einmal kommt das Kind aus der Schule nach Haus und du denkst, was war das denn für ein Wort, das da gerade aus dem Mund kommt? Das haben wir zu Hause nicht benutzt. Diesen Wortschatz haben wir überhaupt nicht. Und du weißt, die sind dafür anfällig, dass sie solche Dinge aufgreifen und wir müssen zu ihren Beschützern werden. Als Heranwachsende werden dann eure Kinder massiv in Richtung Verderbtheit gedrängt. Sie werden allem übermäßig ausgesetzt. Und dabei sitzen sie nicht die Reife und die Fähigkeit, mit dieser sündigen Umwelt auch klarzukommen. Ich meine, das können wir als Christen kaum. Wir müssen kämpfen und wir haben die Mittel. Aber ein unerrettetes Kind, das erzogen werden muss, hat nicht die Mittel, gegen diese Dinge anzukommen. Sie können mit dem Druck, der auf ihnen lastet, nicht klarkommen. Sie können nicht mal mit ihren eigenen Leidenschaften umgehen. Und wenn es auf diesem Weg keine sehr starke Kontrolle gibt und Gehorsam gelehrt wird, wird daraus eines Tages ein sehr, sehr schrecklicher Rebell. Ein Krimineller vielleicht. Und wenn Kinder zum Beispiel sexueller Sünde in Musik oder der Literatur oder auf ihrem Smartphone oder ihrem eigenen Tablet allzu sehr ausgesetzt werden, werden sie dadurch in Denkweisen gedrängt, die von der biblischen Norm nicht nur abweichen, sondern äußerst grotesk sind. Sie sind dann nicht in der Lage, damit umzugehen oder sie zu kontrollieren. Von einer Person, einem 12-Jährigen, der einmal seinem Vater schrieb, haben wir diese Worte. Er sagte, Zitat, Papa, schau mal, ich habe schon alles hinter mir, Drogen, Alkohol, Sex. Es gibt nichts, was ich nicht schon kenne. Also mach kein Theater darum. Zitat Ende. Nur wenn es in eurer Macht steht, dann beschützt eure Kinder vor diesen Einflüssen. Ich meine, das rettet sie nicht, aber es hat einen Einfluss auf ihren Charakter, wie er sich entwickelt. Eine der Konsequenzen von solchen Dingen ist, dass das Alter, in dem die Pubertät einsetzt, auch immer weiter nach vorne rückt. Das ist eine ganz interessante Erscheinung, dass Wissenschaftler festgestellt haben, die das beobachtet haben, weil Menschen so sehr dieser Unmoral und all diesen Dingen ausgesetzt sind, setzt die Pubertät vorzeitig ein. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Und der Druck des übermäßigen Kontaktes mit unbiblischen Dingen, der Druck der Sünde, führen dazu, dass ein Kind sich in allen viel schneller entwickelt. Und man spricht davon, dass Kinder auch gar keine Kindheit mehr haben. Sie wissen alles, was Erwachsene wissen. Ja, sie können alles nachgucken. Sie wollen irgendwas sehen, guck ich mir einfach an. Ich habe ja das Internet, wunderbar, ich kann alles angucken, was Erwachsene wissen. Sie kleiden sich wie Erwachsene, sie wollen die Kleidung von Erwachsenen. Früher hat man ja Kinder noch mal unterschiedlich angezogen. Aber das wollen sie nicht, sie wollen aussehen wie Erwachsene. Die Verderbtheit in ihnen reagiert also auf diese Art von Umfeld. Und das macht es kompliziert, ein Kind unter Kontrolle und in Einklang mit dem Maßstab von Gottes Wort zu bringen. Also zweitens gibt es nicht nur erstens diesen inneren Druck, sondern auch zweitens den äußeren Druck, diesen äußeren Faktor. Es gibt tatsächlich einen äußeren Faktor des Systems, dieses Weltsystems. Deshalb heißt es auch in Römer 12 für uns, passt euch nicht diesen Weltlauf an. Wir sollen uns von dieser Welt unterscheiden. Lasst nicht zu, dass eure Kinder in dieser Welt sich dieser Welt anpassen. Das, was sie dort sehen, ist konsumorientierter Materialismus. Und der lehrt sie nichts weiter als Hemmungslosigkeit. Das ist eine schreckliche Sache, die sie nicht lernen sollten. In Deutschland werden Kinder regelrecht verhätschelt. Unsere Kinder wachsen mit einem gewohnheitsmäßigen Egoismus auf. Sie sind ständig in irgendeiner Form der Werbung ausgesetzt. Ihr fragt, wo? Nun, ihr wisst alle, was ein Tablet ist und was ein Smartphone ist. Und da gibt es so einen Kanal, einen YouTube-Kanal, den kennt auch jeder. Und der fängt schon, bevor ihr irgendwas anguckt, gibt es mindestens 15 Sekunden oder mehr Werbung. Und zwischendrin glaubt man nicht, dass ihr etwas in Ruhe angucken könnt. In der Mitte kommt wieder Werbung, Werbung, Werbung. Und durch diese Werbung werden auch unsere Kinder, die in dieser Werbung ständig ausgesetzt sind, die werden völlig unzufrieden. Die sagen, oh, guck mal, was da für tolle Dinge sind. Ja, das sehen sie nicht nur in der Schule. Auch in der Schule passiert das. Da kommt der Klassenkamerad und der hat das neueste Supermodell von irgendwas, ja, eine Drohne oder sonst was. Und, oh, muss ich auch haben. Und das Kind wird so unzufrieden. Das habe ich von meinen Eltern nicht bekommen. Und seht ihr, diese ganze Werbung ist nur darauf ausgerichtet, dass wir unzufrieden sind mit dem, was wir haben. Und das passiert leider, wenn ihr euren Kindern dieses Tablet in die Hand und auf dem Computer oder auch im Fernsehen sehen sie diese Werbung. Jedes Jahr sehen Kinder Tausende von Werbespots bei YouTube und Co. Und diese Dinge versuchen sie wirklich unzufrieden zu machen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Die Gesellschaft lehrt sie Rebellion. Und wir kennen das. Ja, so wie Satan auch kam, ja, sollte Gott gesagt haben, ja, Du bist doch gar nicht zufrieden. Eva, du bist nicht zufrieden. Es gibt doch viel mehr. Und so ist es auch bei den Kindern. Es lehrt sie Rebellion gegen Autorität. Sie lehrt sie, das Wichtigste in ihrem Leben die Selbstachtung und die Selbstverwirklichung ist, ihre eigenen Wünsche zu befriedigen. Und zwar wann immer und wo immer sie ihnen in den Sinn kommen. Das lehrt uns diese Welt. In der Zeit bis zu ihrem Schulabschluss sitzen sie also viele Stunden vor diesen gerade von mir beschriebenen Geräten. Es gibt ja eine ganze Variation davon. Und sie haben dann oft mehr Zeit vor dem eigenen Computer und Smartphone verbracht, als für jede andere Aktivität, außer dem Schlafen. Und das darf nicht so sein. Damit sind sie mit allem im Überfluss konfrontiert. Kinder sehen innerhalb eines Monats mehr Sünde, als ihre Großeltern und Urgroßeltern wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben zusammengesehen haben. Und alles, was die Medien hervorbringen, ist eine gegen Gott gerichtete Lebensweise. Ich meine, wen wundert es, dass Tausende und Abertausende von Kindern Geschlechtskrankheiten haben und sich jeden Tag Tausende neu anstecken? Da wird nicht drüber gesprochen in unseren Nachrichten. Die Ärzte haben so viel mit Geschlechtskrankheiten zu tun, darüber spricht man halt nicht, weil es die eigene Moral betrifft und man sich diesen moralischen Standard nicht unterordnen möchte. Ihr Lieben, Schon Paulus sagte den Timotheus in 2. Timotheus 3, dass solche schrecklichen Zeiten kommen würden, die in der letzten Zeit, und das ist die Zeit zwischen dem ersten Kommen unseres Herrn Jesus Christus und dem zweiten. Da heißt es, es werden schlimme Zeiten eintreten. Und da heißt es, die Kinder in unserer Generation werden von all diesen besonderen Dingen der letzten Tage überwältigt, gekennzeichnet durch Korruption, Menschen, die sich selbst lieben, die geldgierig sind, die prahlerisch sind, überheblich, Lästerer und den Eltern ungehorsam. Und deshalb müssen wir genau da ansetzen. Eine der Charakteristiken der letzten Tage ist Missachtung der Eltern. Das werden wir vermehrt sehen. Und Eltern werden einfach herabschätzend und wirklich schlecht behandelt. Und die Gesellschaft duldet das, denn sie lehrt es sogar, sich gegen Autorität aufzulehnen. Das bringt sie den Kindern tatsächlich bei. Und dabei will sie ihre eigene Moral durchsetzen. Sie verteilen an die Kinder Kondome, ohne dass die Eltern das mitkriegen dürfen. Ja, also rebellische und undisziplinierte und egoistische, sexuell stimulierte und zornige, verbitterte und frustrierte und zerstörerische Kinder sind dann das Produkt dieses äußeren Einflusses unserer Gesellschaft, die ihren Eltern ungehorsam sind und die auch keine persönliche Zuneigung kennen. Sie kennen die normale Liebe einer Familie nicht. Und das erste Wort in 2. Timotheus 3 und dort in Vers 3 lautet lieblos, astorgoi. Und es meint genau das, ohne natürliche Liebe einer Familie. Und wir sehen hier offensichtlich eine schlecht behandelte und geliebte, ungeliebte Generation von Kindern. Kinder werden von vielen als Last betrachtet. Und zwar so sehr, dass zeugungsfähige Paare im jungen Alter sich bereits sterilisieren lassen. Väter haben die Liebe für ihre Kinder oder überhaupt für Kinder verloren. Und das ist tragisch. Tausende und Abertausende von Kindern haben heute überhaupt keinen Vater mehr zu Hause. Und viele haben auch keine Mutter, weil die Mütter einer Karriere nachgehen, weil sie sich irgendwo hinter irgendeinem Schalter selbst verwirklichen müssen. Diese Lüge glauben viele Mütter. Es gibt Millionen von diesen, wie nennt man sie, die einsamen Schlüsselkinder, die mit dem Schlüssel nach Hause kommen. Wir hatten eine Wohnung direkt gegenüber von so einem Schlüsselkind. Und es hat uns das Herz gebrochen, zu sehen, das kam nach Hause und dann sah man nur noch den Fernseher flimmern oder irgendwie. Das Kind war völlig sich selbst überlassen, den elektronischen Medien sich selbst überlassen. Nun, die Zahlen der Kinder bei Pflegefamilien in Einrichtungen, Institutionen und auch psychiatrischen Anstalten und die Jugenderziehungsanstalten, Jugendgefängnisse, die sind voll, die sind brechend voll. Und das ist das Chaos im Leben der Kinder. Die Philosophie der letzten Tage ist gegen die Familie gerichtet und das war sie immer. Satan hat von Anfang an versucht, die Familie zu zerstören. Ihr Lieben, deshalb setzen wir uns besonders dafür ein, die Familie zu schützen. Denkt nur an die Frauenrechtsbewegung. Sie versuchen, die Familie zu zerstören. Denkt an die Lobby der Homosexuellen. Sie denken daran, die Familie zu zerstören. Die Befürwortung von Abtreibung ist gegen die Familie. Wenn ihr so ein bisschen dem was folgt, was in Amerika abläuft, es ist schauderhaft. Da wird nicht nur im Mutterleib abgetrieben, sondern selbst wenn das Kind geboren wird, kann sich noch entschieden werden dafür, das Kind zu töten. Das ist einfach schrecklich. Gleichzeitig gehen Menschen auf die Straße und sagen, man darf männliche Kinder nicht beschneiden. Das ist ein Eingriff in die Rechte eines Kindes. Aber sie töten sie gleichzeitig. Was für eine verkehrte Welt. Und ein Autor humanistischer Philosophie sagte einmal, Zitat, um Kinder freizusetzen, müssen wir Elternschaft abschaffen. Wir dürfen uns nicht weniger als der kompletten Eliminierung der Familie zufrieden zu geben. Zitat Ende. Und die Familie ist im Zerbruch. Nicht nur sind die Scheidungen schon auf ein Höchstmaß, man heiratet gar nicht erst mehr. 1960, dem Jahr, in dem ich geboren wurde, gab es nicht viele Menschen, die Scheidung eingereicht haben. Da gab es nicht diese komischen Ideen. Da war die Mutter meistens zu Hause. Ich sage nicht, dass sie dadurch geistlicher waren. Aber mittlerweile ist die Scheidungsrate so hoch und die Familien werden einfach gar nicht erst mehr gegründet. Ein humanistischer Psychologe befürwortet die folgenden Rechte für Kinder. Er sagt, die Kinder müssen befreit werden und sie sollten keine physische Strafe erleiden, wahlberechtigt sein, vollkommene sexuelle und wirtschaftliche Freiheit haben. Und wenn ihr das nicht glaubt, dass es solche Erziehungsmaßnahmen heute gibt, dann sprecht mit unserer Pädagogin hier in der ersten Reihe. Sie hat für einen Haushalt gearbeitet, dem existenzielle Pädagogik hochgehalten wurde. Und was es bedeutet, dürft ihr gerne mal erfragen. Ich sage, das Ganze ist wirklich absolute Torheit. Es ist teuflisch, es ist dämonisch. Wir leben deshalb, müssen wir als Eltern unsere Kinder erziehen. Und zwar zum Gehorsam, den Eltern gegenüber, den gläubigen Eltern, damit sie ihnen das Wort Gottes bringen können. Erstaunlich ist, wie knapp sich das Wort Gottes dafür ausdrückt. Es sagt, lehrt eure Kinder, euch zu gehorchen und zu respektieren. Und ihr Lieben, alles läuft darauf hinaus. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Das ist richtig. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Nun, das sind die einzigen Verse in der Bibel, hört gut zu, die ein Gebot für Kinder enthalten. Ein Gebot ohne Drohung. Es gibt keine Drohung hier, sondern für die Kinder eine Verheißung. Kinder sollten in diesen Versen unterwiesen werden. Sie sollten ganz speziell in diesen Angelegenheiten unterwiesen werden und erzogen werden. Und was das bedeutet und wie das geht, das sehen wir uns, so Gott will, am nächsten Sonntag im Detail ein. Und hier enden wir und bitten den Herrn einfach um seine Hilfe. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen mahnenden Weckruf an uns Eltern, dass wir unsere Kinder erziehen. Und zwar nicht, wie wir es wollen, weil sie im Prinzip auch nicht unser Eigentum sind, sondern dir gehören. Wir wollen tun, was dein Wort sagt. Herr, auch wenn Gehorsam in dieser Welt verpönt ist und wir belächelt werden, und vor allem, wenn wir auch noch den Menschen sagen, dass unsere Kinder uns ehren sollen, weil du es gesagt hast, oh, dann wird gespottet. Aber Herr, wir schauen auf das, was du gesagt hast, mit einer Ewigkeitsperspektive. Wir lassen uns nicht einschüchtern durch gegenwärtige Angriffe, die wir erleben werden, wenn wir tun, was dein Wort sagt. Und deshalb müssen wir mutig genug sein, um dich zu fürchten. Wir wollen dich fürchten und entscheiden uns dazu, dir zu glauben, dass das, was du sagst, dass wir das tun, dass wir uns nicht herausreden, um irgendwelche Dinge für uns einfacher zu machen. Hilf uns auch klar, unsere Prioritäten richtig zu setzen. O Herr, wir haben nur diese eine Chance. Lass sie uns doch so nutzen, dass du geehrt wirst, sodass du dein Werk in unseren Kindern tust, nach deinem Wohlgefallen. Und das bete ich um deines Namens willen. Amen.